Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast ist ein Mann, der mich schon oft zum Schmunzeln, wenn nicht sogar richtig zum Lachen gebracht hat. Allerdings habe ich mich mindestens genauso oft für ihn fremdgeschämt. Im Alter von 15 Jahren fing er an, Dutzende Kurz- und Spielfilme zu produzieren. Weiter ging's mit der Moderation und dann bewies er auch noch seine Begabung für Comedy. Nun quatscht er mit seinem Bruder in einem Podcast über die Probleme von mittelalten weißen Männern und begeistert seine Facebook-Fans täglich mit lustigen und gesellschaftskritischen Content. Außerdem sind seine Kalender etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, Simon Gosejohann. Simon, moin.
Ja. Tachchen. Hallo Steven.
Wir haben eine Menge aufzuarbeiten, was ich eben gerade schon angeteasert habe. Aber die allererste Frage ist, welches ist der Film deines Lebens und warum?
Ja, anders ausgedrückt, Lieblingsfilm vielleicht, das ist Phantomkommando. Das war doch das einschneidendste und prägendste Filmerlebnis, was mich da so begleitet hat.
Also das ist eine sensationelle Wahl, weil in die Richtung ist bisher keiner meiner Gäste gegangen. Also von 1985 ein klassischer Arnold Schwarzenegger Actionfilm, kann man jetzt ja sagen. Also es geht ja um die Figur, die er spielt, John Matrix. Auch ein cooler Name.
Hast du den damals auch gesehen?
Ja, logisch. Also Phantomkommando finde ich auch noch, der ist ja noch ein richtig cooler Actionheld. Ne? Also es gab ja auch so Filme, wo du zwischenzeitlich gedacht hast, was macht er da eigentlich? Aber er ist ein Elitesoldat, der sich zurückzieht und mit seiner Tochter zusammenlebt, die übrigens von Alyssa Milano gespielt wird, was ich sehr spannend finde. Ne? Also die haben wir in späteren Jahren dann kennengelernt. Und dann wird sie entführt und er geht auf einen sozusagen Feldzug, um sie zu befreien. Ich weiß gar nicht, warum sie entführt wurde damals. Ich glaube, von irgendeinem Oligarchen oder irgendeinem Bösewicht, einem Diktator, der, glaube ich, zurück an die Macht wollte. Ne?
In Valverde.
In Valverde, guck mal. Aber erzähl mal, warum hat dir der Film so gut gefallen? Also war es der Film oder war es die Situation oder war es das Ambiente, in dem du den Film geguckt hast?
Wahrscheinlich all das. In den Jahren des Heranwachsens. Also, warum? Das stimmte einfach alles. Es war schon die Zeit damals. Ich war, als der Film ins Kino kam, 10 und fand das unglaublich spannend. Ich war natürlich total
Aber da hast du dich reingeschmuggelt, hat eine FSK 18, ne?
Ich habe den erst viel später gesehen.
Ach so, okay.
FSK 18, no chance, da reinzukommen. Und das machte dann vielleicht auch so die Magie aus der folgenden Jahre, wo ich den dann unbedingt natürlich sehen wollte und er mich über Jahre dann auch beschäftigt hatte. Ne? Aber ich habe den Kinostart, ich habe das natürlich alles mitbekommen. Bei Sabine Sauer liefen Ausschnitte in der Cinema.
Sabine waren so Bilder. Sauer ist so cool. Hm? Wie hieß denn nochmal ihre Sendung?
Kinohitparade im ZDF.
Ah ja, stimmt ja.
Ich glaube, ne? Das,
ja, genau.
Die hatte dann auch immer... Hatte immer schlechte Laune, Rambo 2 fand die Kacke und Terminator so. Und für uns Kinder war das der Wahnsinn, wenn da Ausschnitte kamen. Und Arnold kam ja auch immer, da kannst du dich bestimmt auch noch gut dran erinnern, auf Promotour hier ins deutsche Fernsehen. Das fand ich auch immer so geil.
Ja,
und
super.
Auf Los geht's los hat er erstmal seine Muckis gezeigt. Da lag ich leider schon im Bett. Aber bei Na sowas war er auch mal.
Ja, wenn so, das war, ja, häufiger.
Ja. Und hat dann so, der war ja noch bei Total Recall, bei Wetten, dass sogar, ne?
Ja, ja, der ist ja sozusagen ein Freund des deutschen Fernsehens und von Thomas Gottschalk gewesen. Der hat natürlich alles promotet, was ging. Aber er ist ja auch großartig. Ich meine, hast du den mal getroffen?
Hab ihn auch getroffen, zweimal, zu Terminator 3 und Collateral Damage. Ja, er Ja, ich habe ihn auch nachgefragt, warum er so viel Promotion macht. Und er sagt, du musst deine Filme verkaufen. Hat er ja recht mit.
Ja, definitiv.
Das hat er immer gut gemacht.
Aber fandst du, also war das eine Persönlichkeit, die dich beeindruckt hat? Oder also bist du da starstruck gewesen oder gar nicht?
Komplett starstruck. Mich haben einfach als Teenager Muskeln so begeistert. Ich habe jeden Herkules-Film geguckt. Im ZDF gab es eine Herkules-Reihe. Und Arnold war aber einfach die absolute Nummer eins. Ich meine, der hatte ja die ganzen Bodybuilding-Stars. Steve Reeves zum Beispiel war so einer seiner Vorgänger. Der war auch Bodybuilder, kam dann zum Film. Die hat er ja bei Weitem übertroffen. Und das hat mich fasziniert. Also ich frage mich auch manchmal, es hat ja auch eine gewisse Homoerotik, ne? Aber ich bin ganz normal immer hetero aufgewachsen, spielt vielleicht auch gar keine Rolle. Aber das fand ich spannend. Und dann natürlich diese Action-Sache im Fernsehen, wurde man da ja immer kurz gehalten. Also Col Sievers machte so Action, das war nicht schlecht. Und Magnum, aber dann auch immer nur so in vereinzelten Szenen. Ein Colt für alle Fälle. Und Trio mit vier Fäusten, die hatten auch dann alle Maschinengewehre. Oder das A-Team, das fand ich schon super. Maschinengewehr, das war die Waffe der Zeit. Ist jetzt auch noch nicht wirklich eine politisch korrekte Aussage. Ja, kann man nur, glaube ich, verstehen, wenn man so unsere Generation ist. Als Kind bin ich im Garten mit einem Maschinengewehr rumgerannt und meine Eltern fanden es furchtbar. Ja,
ja, okay, aber ich hatte keine Angst. Aber ich glaube, das finden ja alle Eltern immer noch schrecklich. Ne? Also es macht es nicht besser, aber wir reden ja über Film. Da ist es ja völlig okay. Also in der Richtung.
Ja.
Habe ich mir auf
der Kirmes dann gekauft.
Ja, aber guck mal, wenn du so fasziniert warst mit so Bodybuilder-Körpern, bist du denn dann auch selber ins Fitnessstudio gegangen, hast gesagt, so wie Arnold, möchte ich auch mal werden?
Ja, komisch, nicht eine Sekunde.
Nee? Warum? Zu viel Arbeit.
Weiß ich auch nicht. Zu viel Arbeit, ja. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt anfange, denn du hast ja völlig recht. Ich hätte ja dann genau in dem Alter auch anfangen müssen. Arnold hat es ja auch gemacht. Der fing ja mit 14 an. Bis 19 war der ja eine Kante. Nicht einmal drüber nachgedacht, dass ich dann auch solche Muskeln haben will. Vielleicht mal so unterschwellig. Ja, wäre ja ganz schön, als Erwachsener Muskeln zu haben, aber das war nicht mein Ziel. Aber Action, irgendwie Action zu erzählen, das schon. Auf so einer Fiction-Ebene, das hat mich schon immer beschäftigt. Und dem sind wir auch nachgegangen dann über die Jahre.
Ich habe zum Beispiel meine Begeisterung für Fitness entdeckt durch Rocky. Und ich hatte einen Klassenkameraden, Nikolai Jung, der war so mit 16 so ziemlich fixiert auf Bodybuilding, ne? Und hat dann auch so diese ganzen Eiweißshakes und sowas gegessen. Und dann, weißt du noch, haben wir bei uns im Keller so eine kleine Sportecke aufgebaut und haben dann auch so ein bisschen versucht zu pumpen. Das war natürlich mit dem Körper eines 16-Jährigen kannst du ja noch formen. Jetzt kannst du das ja nicht mehr in meinem Alter. Aber das war schon spannend. Also ich fand Arnold auch immer bewundernswert, auch Conan und die ganzen Filme mit ihm, aber ich wollte auch nie so einen Körper haben wie er. Aber ich fand das Phantomkommando schon spannend. Und übrigens, jetzt fällt es mir auch wieder ein, Ray Dawn Chong, das war ja, sein Love Interest, ne? Also das war sozusagen die Liebelei, in die er sich auch verguckt. Ich weiß gar nicht, was die, war die Stuart, nee, irgendwas war die, Stewardess, glaube ich, war die. Ne? Und hat ihn dann irgendwie geholfen, genau, bei dieser Befreiungsaktion. Ja. Also spannende Wahl und finde ich auch einen coolen Film. Und da war ja auch der Body Count, den man dann ja zeitweise in Arnold Schwarzeneggern Filmen misst oder auch später dann bei Expendables, extrem hoch. Also in den dreistelligen Bereichen, das fand ich schon echt spannend.
Der hat da einiges weggeschafft. Übrigens nicht als Promo gedacht, sondern als Service am Zuschauer. Wir haben einen eigenen Podcast zu Phantomkommando auch gemacht, weil der am 4. Oktober vor 35 Jahren in Amerika gestartet ist.
Und dann sammelst so du mit deinem Bruder nebenbei drüber.
Ja, wir reden eine Stunde über Phantomkommando, weil der uns gemeinsam so geprägt hat und beeinflusst und ja.
Also das heißt, hast du den damals mit deinem Bruder zusammengeguckt oder separat?
Der ist 4,5 Jahre älter. Ich habe damals den Trailer, glaube ich, nicht mal den Trailer, ich habe nur Ausschnitte gesehen, Bilder und habe den, über Jahre habe ich Arnold quasi so gemalt in seiner Pose. Und ich denke, ich habe den erst 87 oder 88 auf VHS geguckt und dann auch nur so eine Dreiviertelstunde, weil unsere Mutter das auch verboten hatte. Ich habe den nur so sehr so gestückelt dann schauen können. Aber trotzdem seitdem bestimmt 40 oder 50 ich mal. Denn der geht immer gut rein.
Achso, das heißt, den guckst du immer noch mal zwischendurch. Und den findest du immer noch genauso gut wie damals.
Hey, es gibt so Filme, da kann ich nicht durchseppen, bleibe ich hängen. Tatsächlich, Conan ist auch so ein Ding, aber auch viele andere. Der 13. Krieger mit Antonio Banderas blieb ich auch eine Zeit lang vor hängen. Konnte ich nicht wegschalten.
Also das ist dein Genre, Action, jetzt also komplett. Wer ist für dich denn der größte Actionheld aller Zeiten neben Arnold? Also bist du jetzt ein The Rock-Fan zum Beispiel, Dwayne Johnson? Das ist ja sozusagen eine neue Action-Superhero.
Auf jeden Fall, er tritt auch so ein Stück weit in die Fußstapfen von Arnold. Das kann man nicht anders sagen. Der ist smart und cool, die Filme sind unterhaltsam. Bin ich aber nicht so Fan, weil manche Filme gehen dann so total ins Unwirkliche, finde ich. Die Fast and the Furious Teile ab 5, dann, wenn die Autos dann so fliegen, wie es gar nicht mehr möglich ist, da fehlt für mich so die Bezugsgröße. Für mich ist Action auch immer so ein bisschen halt so Zirkus auch. Stunts, Menschen, die irgendwas riskieren und ich muss das dann so fühlen, dass das echt wäre. Also Actionstars ist, würde ich dann sagen, Clint Eastwood, glaube ich, nicht?
Ah, okay. Mhm. Ah, das ist ja spannend. Aber sowas wie Predator mit Arnold Schwarzenegger ist ja auch nicht unbedingt in der Realität, sag ich mal, gegrounded. Aber den fandst du auch gut.
Hast du völlig recht. Den fand ich auch gut. Das ist dann so Alien und Terminator, sagte man früher. Nee, was ich meine mit Realität ist, wenn bei Fast and the Furious oder auch zum Beispiel Transporter Teil 2 und 3, die hatten dann so Szenen, die waren komplett CGI irgendwie. Das Auto fliegt dahin. Und es war kein Stunt mehr. Dann habe ich nicht
so Spaß
an
der Action. Also muss das handfeste sein.
Mhm.
Wie findest du denn True Lies zum Beispiel?
Fand ich handfest. fand ich gut, hatte ich Spaß dran. Müsste ich mal dringend wieder gucken. Aber diese Szenen mit dem Düsenjäger, die waren ja auch schon gut gemacht. Der hing ja an einem Kran und alles. Klar, hin und wieder war es so ein bisschen abstrus. Wenn irgendwie war ja auch Comedy, ne? War auch eine.
Ja, definitiv. Comedy. Also immer mit dem Augenzwinkern, das muss ja auch sein. Wie sieht's denn bei Serien aus, Simon? Gibt es da einen Favoriten?
Also, Daredevil. Daredevil, die zweite Staffel.
Wieso Daredevil, die zweite Staffel? Warum nicht die erste Staffel?
Erste Staffel war auch gut, aber in der zweiten war der Punisher. Und ich bin einfach von der zweiten Staffel, war ich hin und weg. Bin ich Riesenfan. Ich fand auch den Ansatz gut. Also, während im Kino Avengers 2 lief, wo wirklich die Superhelden koordiniert durch die Luft, unter Wasser, wie auch immer, überall gleichzeitig flogen und unfassbare Bilder. So ging man ja bei Daredevil so ein bisschen wieder zurück, back to the roots, und es war so 101-Fight irgendwie, ne? Viel Martial Arts, immer so Elemente von einer Detective-Story. Und es spielte auch nicht wirklich im All, ne? Also es spielte halt in Hell's Kitchen, einem Stadtteil von New York. Und dann der Punisher, also das fand ich, ja, ich dachte mir, genau so muss doch Marvel im Fernsehen dann sein. Wenn man, beim Streaming-Dienst, ich weiß nicht, ob du da so unterscheidest, aber irgendwie hat ja Daredevil schon ein Stück weit so ein Format von einer Fernsehserie. Ja, ist ja eine Serie.
Ja, genau, das stimmt. Also ich finde es ganz spannend. Es gab ja auch mal einen Film mit Ben Affleck vor hunderten von Jahren. Der hat mich damals nicht so richtig gekriegt. Ich fand die Serie gut, ne? Ich weiß auch genau, was du meinst. Ich glaube, das Problem bei Marvel ist zum Beispiel, und das hat ja das DC-Universum die ganze Zeit schon gehabt, dass es einfach zu viel wurde, ne? Also Superman gegen Batman, diese gigantischen Schlachten, wo du am Ende gedacht hast, okay, was bleibt denn überhaupt noch von Metropolis übrig, ne? Also so wie ihr euch da prügelt, da ist ja nichts mehr da. Und das fand ich dann auch ein bisschen zu viel. Bei Avengers, finde ich, haben sie immer die Kurve gekriegt, aber ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich so ein Gigantismus, der zu viel ist. Und da ist Daredevil natürlich viel geerdeter, weil Daredevil ja auch eher jemand ist wie Batman, ne? Also jetzt kann er mit so unfassbaren Superkräften, und deswegen ist es dann auch ein bisschen kleiner und feiner. Und das finde ich eben auch spannend. Deswegen finde ich Serien häufig besser als die Filme, weil sie vielleicht nicht die Möglichkeit haben, alles komplett zu überborden mit CGI und sich dann ein bisschen auf die Geschichte zu konzentrieren.
Kann man schöner in die Figuren reingucken, kann mehr erzählt werden, ne? Geht dann schon tiefer alles.
Ja, aber das heißt, du bist auch bei Superhelden eher jemand, der das Ganze auch so ein bisschen geerdeter braucht. Also nicht zu fantastisch und zu absurd.
Superhelden, großes Thema eigentlich, ne?
Ja.
Auch die Richtung, in die es sich jetzt entwickelt, die kenne ich gar nicht so von früher, ne? Es hat sich ja dann auch so verselbstständigt zum Teil. Ich bin aufgewachsen mit den Batman-Superbänden und auch Superman-Superbänden und fand die einfach spitze. Und ich weiß aber manchmal nicht, wie viel ich gelesen habe und wie viel ich mir einfach nur angeguckt habe als kleiner Junge. Denn die Dinger lagen bei uns rum, weil mein älterer Bruder die kaufte. Und ich habe noch einen anderen älteren Bruder und ich natürlich, und wir haben uns die angeguckt. Ich weiß, dass ich zum Beispiel Spider-Man nicht sonderlich viel gelesen habe, wohl aber angeguckt und auch selber gezeichnet. Also eine Begeisterung ist da, aber ich bin nicht so tief da in den Stories drin. Wie soll ich sagen? Ich finde, um nochmal auf Daredevil zu sprechen zu kommen, der war so wahnsinnig gut formatfüllend. Es war so schön, schön ergänzend zu dem anderen Superheldengebölze. Und viele Superheldenfilme haben es einfach geschafft, total state of the art zu sein und ihren Bereich perfekt zu füllen. Also da ist eigentlich mein Favorite The Dark Knight, weil ich finde, das ist der ultimative Batman-Film. Der war genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Also seit Batman hält die Welt in Atem. Ja, dieser alte Schinken, der lief nämlich damals bei uns im Kino, wurde wieder aufgeführt. Meine beiden älteren Brüder konnten rein, ich nicht. Und dann als ZDF-Wunschfilm konnte ich ihn mir angucken. Und ich war natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil das so eine Klamotte war. Denn als meine Brüder ins Auto gestiegen sind, zum Kino gefahren sind, habe ich mir exakt den Dark Knight vorgestellt.
Okay.
Deswegen ist dieser...
Also dieser gebrochene Held, der ja, ich meine, das war früher Slapstick, ne? Also das war ging ja eher so in diesen mit Pum Pau und den ganzen Schriftzügen. Also du meinst aber die Nolan-Filme, ne? Von Christopher Nolan.
Die Nolan. Ja, genau. Ja. Bei Batman Begins waren mir die Schlägereien noch nicht so ganz durchchoreografiert, war so ein bisschen hopp, manchmal ein bisschen staccatohaft. Und Dark Knight, der stimmt ja wie die Faust aufs Auge. Aber ich bin dir ins Wort gefallen.
Nee, gar nicht schlimm. Aber glaubst du denn, dass der neue Batman, der jetzt ja erst 2022 rauskommt, mit Robert Pattinson auch was wird? Also siehst du ihn denn als...
Bestimmt.
Ja? Okay. Also,
bestimmt. Also, ja?
Nee, bitte?
Ich bin nicht mehr hungrig auf einen Batman-Film. Das ist vielleicht die beste Grundvoraussetzung. Ich kann mich komplett drauf einlassen. Ben Affleck fand ich als Typ eigentlich ganz gut. Aber du hast es eben schon angesprochen, der Zack Snyder, der konnte mich mit seiner Action nicht mitreißen. Da fand ich, war der Gigantismus zu wenig greifbar. Das
Bumm,
Hochhaus fällt um, Klatsch. Nee, hat mich nicht gepackt. Und auch danach, Batman gegen Superman hatte auch so seine Momente, aber dann so ein bisschen dieser unfreiwillig komische Martha-Plot-Twist. Muss man das erklären, Steven?
Aber ja, uns hören du. Eigentlich nee, nur, ja, ja, erklär mal.
Die beiden haten sich, Batman und Superman, wo man eh schon so ein bisschen denkt, na, jetzt überleg doch mal, es wird aufgebauscht und dann haben sie einen ganz harten Fight, stehen sich gegenüber und stellen plötzlich fest, dass ihre Mutter den gemeinsamen Vornamen hatte, nämlich Martha. Das ist so ein bisschen, kann man sich auch so bei Gangster-Rappern hier in Neukölln irgendwie vorstellen, also harten Rap und vom Bodycount was erzählen und dann plötzlich, ja, meine Mutter hieß auch Magda, oh, meine auch, oh, unsere Mütter. Schaltet doch mal vorher euren Kopf ein. Ja, das, wie auch immer. Also der Zack Snyder hat abgeliefert, hat gute Filme gedreht, Watchmen fand ich super, Dawn of the Dead, das Remake, toll. Aber bei den Superheldenfilmen, da bin ich mit seiner Art und Weise nicht mehr so ganz zurechtgekommen. Und auch die League of Justice war dann so ein bisschen gestückelt, obwohl da eine tolle Batman-Szene drin war.
Das
ich freue mich total auf... Ich freue mich total auf Robert Pattinson. Der sieht gut aus, der ist jung, der ist durch und durch Künstler. Also Vor 20 Jahren dachte ich auch immer so, ah, es ist so ein Fan-Ding, da muss jemand so irgendwie auch Fan sein und cool und Underdog und dann muss er Batman spielen, das ist alles Quatsch. Ja, das ist ein gestandener Schauspieler, der zieht auch vielleicht ein paar mehr Mädels ins Kino, why not? Batman ist bereit für eine weibliche, große weibliche Zuschauerschaft, ich glaube, er war es all die Jahre. Und das kann ein Knallerding werden, auf jeden Fall. Und am besten ist, wenn man nichts erwartet, weil man seinen eigenen Batman schon gesehen hat. Es fängt beim Kostüm an. Batman hatte in jedem Jahrzehnt ein anderes Kostüm. So, und ich wollte den eigentlich immer grau, dunkelblau sehen. Also Körper grau und Cape dunkelblau. Na, was das angeht, bin ich noch nicht auf meine Kosten gekommen. Er ist doch eigentlich immer durch und durch schwarz, aber da kann ich mit leben. Aber so vom Style und von der Attitude und dieser Fatalismus eigentlich, den Christopher Nolan immer so herbeiführt und alles steuert auf das Ende der Welt ein und Welt zu. Und da machte Batman so Sinn mit seinen Spielzeugen.
Finde ich auch.
Er konnte da, ja.
Diese Apokalypse, das finde ich auch total. Und wie du auch gesagt hast, Zack Snyder hat einfach die Figur völlig aus den Augen verloren und wurde mit so einem Bombast, und das ist dann ja immer das größte Problem, wenn du versuchst, mit Bombast und CGI Story-Lücken zu schließen und das dann einfach übertreibst. Also ich hatte keine Lust, zeitweise mir das anzugucken, weil es mir zu viel war. Ne? Und in den ruhigen Momenten, also visuell ist das natürlich toll, was er macht. Er hat einen geilen Stil. Ne? Du hast eben die anderen Filme angesprochen. Auch 300 ist ja durch die Art und Weise, wie er es gedreht hat, was ganz Besonderes gewesen. Aber das hat es verloren. Und ich finde auch, dass Robert Pattinson da perfekt reinpasst aus dem Anfang. Grund, er ist ein guter Schauspieler und ich glaube, er kann diese Zerrissenheit, die ja auch schon Christian Bale bei Nolan gut gespielt hat, auch nochmal noch deutlicher machen. Also er ist ja im Prinzip ein gebrochener Mann, der versucht, Richtiges zu tun und sich eigentlich langweilt, weil er so viel Geld hat. Ne? Also das ist ja so eine Gleichgültigkeit, in die er dann auch reinfällt. Ich bin auch gespannt. Bist du denn, Simon, Team Kino oder Team Couch?
Kino. Kino. Ich habe Team Kino ein bisschen vernachlässigt wegen kleinem Sohn. Aber ich mache das total gern. Also es gibt auch so tolle Kinos. Du hast letztens einen Film gezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist. Ich bekomme von niemandem Geld. Alicia hast du gezeigt in Berlin?
Ja,
ich,
genau.
Nee, doch. Das war auch ein
Alita
tolles Kino.
Alita Battle Angel meinst du?
Ja,
genau. Den von UCI. Robert Rodriguez. Genau.
Yo, ja. Der war ja auch da. UCI Lounge oder sowas, boah, was für Sitze, alles beste Qualität, IMAX, glaube ich, IMAX-Charakter auch. IMAX,
ja, genau, das war das Lux, ne, da bei der Mercedes-Benz Lux. Arena, und das war schon echt, also das ist ja, aber gibt's denn, was ist denn wichtig für dich, wenn du ins Kino gehst?
Ein guter Sitzplatz ist mir wichtiger als mit Weintrinkern zusammenzusitzen, sag ich mal. Also ja, also ich bin ja hier in Berlin, ne? Und boah, hier gibt's so wahnsinnig schöne Kinos. Also gerade die alten Ostkinos sind der Wahnsinn. Und hier das International auf der Karl-Marx-Allee, nicht Straße, Karl-Marx-Allee. Wenn ich das sehe, will ich sofort da rein. Aber die Sitzplätze sind nicht so wie in so einem, ja, CineStar, Cinemax, UCI Lux. Und ja, dann habe ich es irgendwie ein bisschen schwer da drin. Ich habe mir den aktuellen Blade Runner oder den letzten Blade Runner, wie hieß er noch?
2049.
Ja, ja, den habe ich da angeguckt und diese Sitze, die haben es mir so ein bisschen vermiest. Aber ich war schon happy, als ich in dem Foyer nur war. Ja, das muss ich auch zugeben. Aber ja, ich stehe darauf, gut zu sitzen.
Ja, das ist, und sitzt du immer Mitte oder sitzt du am Rand? Oder ganz vorne?
Mitte bis erstes Drittel.
Okay, also richtig
im ersten
drin.
Drittel sitze ich mittendrin. Und dann Mitte, ja. Ich war auch Avengers Endgame,
ja,
habe ich mir morgens um 11 angeguckt am Alexanderplatz.
Ah, cool. Weil
Freundin hochschwanger und so und alles ein bisschen schwierig und ich musste einfach den Film sehen und wann und wo und mit wem, das ist mir egal.
Also gehst du auch alleine ins Kino?
Ich gehe auch alleine ins Kino und war froh, dass ich gut gesessen habe.
Ja, witzig, weil es gibt ganz viele Leute, die denken immer so, warum gehst du alleine ins Kino? Und ich denke so, manchmal ist es total cool. Ich gehe auch gerne alleine ins Kino. Es ist zwar komisch, aber das habe ich ganz häufig schon gemacht. Und das ist was Spannendes. Also ich finde es absurd, wenn du dann, wie du gerade sagst, um 11 Uhr ins Kino gehst und es ist kein Mensch mit dir im Kino oder nur so völlig wirre Gestalten. Dann weiß man ja auch, dass man selbst ein bisschen wirr ist. Aber ich genieße das manchmal. Ich finde das richtig toll. Ich kann mich dann voll drauf konzentrieren, häng da ab und pfeif mir das alles rein.
Wie? Ich auch. In manch einer Runde muss man sich dafür rechtfertigen. Warum? Ja?
Verstehe ich auch nicht.
Und wenn das, ja. Und wenn das Kino rappelvoll ist, bin ich trotzdem der Einzige, der lacht. Ich denke immer so, der Einzige, der hier so ein bisschen wahrscheinlich was mit Comedy und so zu tun hat, vielleicht sind noch 2, 3, 5 andere dabei, der lacht auch, wenn es lustig ist. Und die anderen Leute, ich weiß nicht, was sagt uns das? Keine Ahnung, aber ich...
Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Begeisterungsfähigkeit auch der Deutschen. Wir sind ja eher nach innen freuen wir uns und nach innen lachen wir. Das finde ich manchmal schade. Obwohl, das mag ich ehrlich gesagt auch im Kino sehr gerne, dass du da mit wildfremden Menschen zusammensitzt und jeder lacht an einer anderen Stelle oder weint oder macht und das steckt dann automatisch immer an. Wenn du zu Hause guckst, Simon, wie guckst du denn dann Filme?
Ich habe einen Beamer zu Hause und ja, ich habe alles auf Bluetooth und manchmal ärgere ich mich dann wegen Delay, denn mein Bluetooth, mein Blu-ray-Player, der hat auch Bluetooth. Okay. Bluetooth, diese eine Christian-Ulm-Folge, wo Ulf die ganze Zeit von Bluetooth erzählt, so komme ich mir auch gerade vor. Mein neuer Freund. Der Blu-ray-Player hat auf jeden Fall Delay, weil das ist für Musik nicht schlecht, da interessiert einen Delay ja auch nicht, aber bei Filmen sind die Datenmengen wohl scheinbar noch zu groß. Und ich gucke halt dann ja gern, wenn es ein bisschen bumst, ne? Also zum Beispiel im Film, der wie heißt nochmal der schwarze Black Hero, der schwarze Marvel-Held, wo der Darsteller jetzt neulich Black Panther.
Chadwick Boseman.
Oh, das war ja tragisch, dass der gestorben ist, um Gottes Willen. Den habe ich geguckt auf dem Beamer und boah, wenn der Kinnhaken nicht auf die Millisekunde genau stimmt, das macht die Action so ein bisschen kaputt.
Also meinst du Ton und Bild? Also dass es da eine Schere gibt?
Ah, okay. Die synchronisierte Sache, ja.
Ja, das ist ärgerlich. Oh, da drehe ich durch. Also ein Millisekunden-Delay spürst du ja direkt auf der Leinwand, wenn jemand redet und du denkst immer, irgendwie ist die Sprache ein Ticken verrutscht.
Ne? Schlimm. Oh, und ich war einfach zu faul, da die Kabel zu legen, aber ich merke schon, du hast Kabel zu Hause.
Ja, ich habe keinen Beamer zu Hause, aber ich habe Kabel zu Hause, aber da würde ich durchdrehen. Also da würde ich ausflippen. Das kann ich nicht ab. Dieses Delay, das versaut mir den ganzen Film. Vor allen Dingen, wenn du es 2 Stunden lang anguckst, das ist wie, weißt du, so ein Kratzen, das du am Rücken hast und denkst du, das geht gleich weg und es geht nicht weg. Und du behältst es da die ganze Zeit und irgendwann flippst du völlig aus. Also
Absolute Folter.
Ja, das ist absolute Folter. Aber das heißt, du guckst es dir an und im Gegensatz zum Kino hast du dann da eine Flasche Wein stehen oder einen Cocktail oder eine Flasche Wasser und was zu knabbern oder nur volle Konzentration auf den Film oder die Serie?
Volle Konzentration, ja.
Und bingst du dann auch Sachen durch? Was hast du zuletzt durchgebinged? Also Serie? Oder?
Ja, ich habe die 3. Dark-Staffel ein bisschen gebinged. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das mache ich schon. Aber jetzt so in der Familie guckt man ja keine 6 Stunden mehr am Stück oder so. Habe ich auch schon. Aber irgendwann brummt mir da auch der Schädel. Und dann muss ich an meine Mutter denken, die sagt, ja, davon kriegst du viereckige Augen.
Ja, genau.
Ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen, ich stecke dann ein Stück weit in meiner Generation fest. So, zu viel Fernsehen ist nicht gut. Jetzt gerade ist ja die Diskussion, wie schädlich Handy ist für das Gehirn oder gerade im Zusammenhang mit der Dopaminausschüttung, was es mit einem macht. Und Fernsehen ist ja gar nicht so schlimm. Ja, ich komme noch so ein bisschen so daher, dass zu viel Fernsehen schlimm ist.
Und man viereckige Augen kriegt.
Da kriegt man viereckige Augen und finde das jetzt auch so ein bisschen schwierig, dass das jetzt wohl also nicht mehr so ist. Ja, keine Ahnung. Ich kann keine 10 Stunden Fernsehen gucken.
Nein, das kann ich aber auch nicht. Also ich habe Nummer eins nicht die Zeit und Nummer zwei auch gar nicht den Bock. Also das ist ja aber hängt ja auch immer mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Du hast ja eben gerade angesprochen, wir werden so beballert von allen Seiten, auch über die Mobiltelefone und sowas, dass es zeitweise echt unerträglich ist. Aber wie gesagt, ich habe auch lange keine. Ich muss ja auch sagen, nach drei Folgen von der Serie, egal wie gut sie ist, kann ich und will ich auch nicht weitergucken. Also reicht mir dann, ne? Und dann verschiebe ich das. Das sind dann ja auch schon fast wieder drei Stunden. Ne? Also dieses.
Aber du hast auch Leute im Umfeld, die sagen, ja, habe ich durchgeguckt bis 5 Uhr, wo man denkt, okay, du hast 8 Stunden Fernsehen geguckt.
Ja, genau. Ja, das habe ich. Ich habe auch genügend Freunde, die zu mir sagen, warum gehst du ins Kino? Das ist doch vergeudete Lebenszeit. Sag ich so, nee.
Was?
Ja, also, aber die Diskussion hat sie ja bestimmt auch schon. Das finde ich auch gar nicht dramatisch. Kann ja auch jeder sagen, was er will. Mir macht das total Bock. Es regt meine Kreativität an. Ich tauche da ein in andere Welten. Ich genieße das einfach. Und ich finde es vor allen Dingen auch spannend, wie Geschichten erzählt werden. Ne? Also das ist ja auch total, wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn du eine Vorstellung hast von Batman, wie bringen die das dann auf die Leinwand? Das war bei Herr der Ringe genauso, ne? Das sind also, oder Harry Potter habe ich auch lange vor den Filmen, oder nicht lange vor den Filmen gelesen, aber hatte ich schon vor den Filmen gelesen. Und dann tauchst du ein in diese Welt und denkst so, wow, so sieht Hogwarts in eurer Version aus. Meins sah noch ein bisschen creepier aus, aber die Dementoren fand ich dann zum Beispiel total cool, ne? Also, ich mag es gerne.
Ich auch. Ich muss sagen, 3D hat mich auch nicht immer überzeugt. Gucke ich schon mal, finde ich nicht schlecht. Aber die Leute, die im Kino jetzt gegenüber so total kritisch sind oder sagen, vergeudete Lebenszeit, gucke ich zu Hause, die waren auch irgendwie scheinbar noch nie in einem IMAX. Also diese Dimension einer Leinwand, dieser Sound ist total Next Step. Das hat nichts mit dem Beamer zu Hause mehr zu tun.
Genau, sehe ich auch so. Aber ich glaube, bei denen ist gar nicht die Diskussion, warum, wieso, weshalb, sondern das ist einfach Anti. Weißt du, die finden das doof und das ist ja auch, ich finde es, wie gesagt, ja auch völlig legitim, wenn man argumentiert, dass Kino keinen Sinn macht. Aber es gibt Leute, die gehen gerne ins Theater, gibt Leute, die gehen gerne auf Konzerte. Ich mache das alles gerne. Und Kino ist ein Teil davon. Also ich unterstütze das und fördere das auch. Simon, wenn man sich jetzt nochmal alles gucken, wenn man sich deine Lieblingsserie mal so anschaut und auch deinen Lieblingsfilm, dann hat das ja weniger mit Comedy zu tun, aber du hast es ja vorhin gesagt, du bist auch einer derjenigen, die gerne lachen, wenn sie im Kino sind. Was ist denn für dich Comedy?
Also bei Will Ferrell muss ich immer lachen.
Ach, der ist großartig. Aber den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Da muss ich auch lachen, wenn ich. Das ist ein so netter, höflicher, zugänglicher Mensch. Ganz, ganz toll. Wahnsinn, den finde ich auch großartig. Ja, ja. Also das ist für dich.
Hätte ich auch gerne mal.
Also so physisch, also physische Comedy oder ist das ein gepaart mit einer. Also weil der hat ja auch einen speziellen Humor, der manchmal so ein bisschen ins Flache abdriftet, was ja nicht dramatisch ist. Aber das ist für dich Comedy. Oder
total. Also ich mag auch immer dieses Selbstironische. Ich finde seinen Eurovisionsfilm gut. Ich finde Ricky Bobby, der Rennfahrerfilm, gut, wo er auch mit Sacha Baron Cohen spielt. Wahnsinnig gut. Die Eisprinzen finde ich lustig, aber Sacha Baron Cohen finde ich natürlich auch absolute Spitze, wenn man so Comedy-Vorbilder nennen soll.
Das ist ein Comedy-Vorbild für dich, Sacha Baron Cohen. Also so Borat und die ganzen Sachen und Ali G, also das sind so
die wahnsinnig gut.
Mhm. Ah, das ist Schrein. Das ist ja spannend, aber das
hast du meinen Bruder der Spion gesehen, Steven?
Mein Bruder der Spion, was war das? War das ein Sacha Baron Cohen Film?
Ganz schlimmer Sacha Baron Cohen Film. Da versteckt er sich mit seinem Bruder in der Vagina eines Elefanten und der Elefant wird dann begattet. Und das ist, es ist wirklich das Superlativ an Geschmacklosigkeit.
Oh Gott, Gott.
Allein auch mal erfrischend.
Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wie hat das, also du bist ja auch jemand, der, sag ich mal, an die Schmerzgrenze geht, ne? So wie Sacha Baron Cohen. Und auch jemand, der aber auch über sich selber herzlich lachen kann. Also ich glaube, das ist ja, Humor und Comedy ist ja auch so ein bisschen Trial and Error, ne? Es kann total in die Hose gehen, es kann auch sensationell sein. Wie hat das denn bei dir eigentlich angefangen? Also hast du mit deinen Brüdern schon früh so einen Quatsch gemacht oder warst du immer derjenige von euch dreien oder in eurer Familie, der den meisten Schabernack getrieben hat?
Bisschen Klassenclown war ich. Das weiß ich nicht, ob das meine Brüder auch waren. Und wir haben das eigentlich immer gemacht. Wir haben, als wir noch keine Kamera hatten, gespielt, dass wir Filme drehen. Und als wir dann eine Kamera hatten, das war so 1990, 92, haben wir dann Filme gedreht. Und mein älterer Bruder Thilo war dann natürlich federführend, hat damit angefangen, fing auch erst mit so Horror an, weil man da leicht so Special Effects machen konnte, die einen dann so verdutzt zurücklassen, so Hand abschlagen und so. Und er war so ein bisschen shocking, provokant. Das waren ja so dann die 90er, da war ja Splatter im Grunde verboten, die Filme waren geschnitten. Und ja, wir hatten da dann so auf so einer Underdog-Ebene eben genau das in den Filmen drin. Und aber wir haben uns eigentlich nie ernst genommen. Als wir dann anfingen, auch so ein bisschen im Action-Bereich Sachen zu drehen, haben wir da eigentlich immer so eine totale Genre-Parodie mit eingebaut. Und im Prinzip die Actionfilme der 80er in Nyhorst zum Teil nachgedreht auf so totaler Low-Budget-Ebene. Und da kam auch das Element Humor immer so dann rein. Es kam nie zu kurz. Da ist es dann so entstanden, dass ich irgendwie irgendwelche Karikaturen spiele, total overacte dabei. Und ja, so bin ich irgendwie mit den beiden Dingen los in die Welt nach meiner Ausbildung und dachte, hier bin ich muss irgendwie zum Fernsehen, egal mit was.
Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
Ich bin Industriekaufmann.
Aber das war nie dein Ding. Das war sozusagen, um die Eltern zu beruhigen.
Es war, um die Eltern zu beruhigen und ja, also für so Bielefeld-Gütersloh war das eigentlich ein ganz guter Job. Da gab es einfach nichts mit Medien und ich hatte einfach keine Idee, was ich jetzt werden könnte. So eine richtige Schauspielausbildung hat es mich auch nicht getrieben, weil es doch viel mit klassischer Kunst zu tun hat, Vorsprechen, Theater und das war alles nicht meins. Hätte ich auch nicht hinbekommen, also hätte ich auch nie bestehen können dann, muss man auch sagen. So weit war ich auch gar nicht. Ich war auch nicht gut in der Schule so richtig oder hätte mich irgendwie in irgendwelche Goethe-Texte verliebt. Das war nicht der Fall. So, ich war immer ein bisschen nerdy, trashy, Genre, Unterhaltung, Louis de Funès auch, Celentano, Bud Spencer, Terence Hill, so diese Sachen hatten mich geprägt. Pierre Richard, immer so auch Comedy-Filme, Jean-Paul Belmondo, viel europäisches Kino und natürlich auch dann so die Action, die aus Amerika kam, James Bond, das waren immer die Highlights, die Fernseh-Highlights und mit diesen ganzen Dingen so im Kopf bin ich dann quasi beim Fernsehen einmarschiert und als Praktikant doch recht schnell auf meine Kosten gekommen. Also ich war dann in einer Comedy-Redaktion, habe geguckt, was da so abgeht und habe dann ein halbes Jahr später dann eine Filmsendung moderieren können und ein halbes Jahr später kam dann Comedy Street. Also irgendwie hatte ich da viel Glück.
Also war es im Prinzip, hast du deinen Traum verfolgt? Aber du hast eben so viele schöne Leute genannt, also Pierre Richard, das ist ja alles sehr physisch. Also du hast schon gemerkt, dass für dich, weil du ja auch gesagt hast, ihr habt Actionfilme gedreht, dass für dich der Humor und die Comedy über die Physis auch ganz viel passiert.
Ja, das stimmt. Physical Comedy habe ich viel, viel geguckt. Es ist immer so, finde ich, auch was Musik angeht. Man hat da so ein paar Jahre in seinem Alter, die waren bei mir wahrscheinlich von 89 bis 93. Die sind so wahnsinnig prägend. Da ist man vielleicht am begeisterungsfähigsten und alles, was man da so nimmt, bleibt und begleitet einen auf die Ewigkeit. Und das sind immer so die Machwerke, die ich dann schnell nenne. Aber de facto habe ich mich natürlich schon weiterentwickelt. Ne? Nur, dass die Emotionalität dann vielleicht nicht so stark da ausgeprägt war oder ausgeschlagen hat. Aber manchmal blicke ich auch zurück und oder seppe in Phantomkommando und denke, was für eine menschenverachtende Scheiße. Also das passiert schon auch.
Aber bist du denn jemand, der dann auch ganz akribisch, also guckst du dir denn deine Sachen an, weil du ja auch logischerweise entwickelt man sich weiter durch die Erfahrung, die man sammelt und auch durch das Alter, aber bist du jemand auch, der sich im Nachhinein, wenn du das schneidest oder schneiden lässt, anguckst, das habe ich richtig gemacht, das würde ich nächstes Mal anders machen? Also bist du da ganz akribisch oder wenn du es einmal im Kasten hast, sagst du, Schnipp, das war's?
Ja, ich bin komplett selbstkritisch. Ja, genau. Und Genau, wenn ich, manchmal bin ich ja auch nur so Gast. Was heißt nur so Gast? Ich bin, das macht total Spaß, ne? Zum Beispiel, wenn ich in München bei dir Gast bin und Joko und Klaas, ne? Dann nehme ich hinterher nicht alles akribisch auseinander, weil da hat man nur so die Möglichkeit hinzukommen. Das gucke ich mir aber an. Und klar, wenn man was verbessern kann, immer gut. Wenn ich jetzt aber selber am Drücker bin, ja, dann ist es ein permanenter Verbesserungsprozess, auf jeden Fall. Also was ich mir merke, sind in erster Linie komme die Situation. Ich weiß dann irgendwie von Peter Sellers, der beste Mann bei Interpol oder so, habe ich dann irgendwie.
Ja, die sind so großartig, die Filme. Der Partyschreck ist für mich ja, eine absolute Legende. Alle, die den noch nicht gesehen haben, guckt ihn euch an.
Ja. Und so schnappe ich irgendwie. Was mich auch total zum Lachen bringt, ist auch, ehrlich gesagt, immer noch Martina Hill. Ich muss mich kaputt lachen. Ja. Viele, viele Sachen. Auch im deutschen Fernsehen, auch Max Giermann. Ja, bei Joko und Klaas. Ich habe ja Backstage viele Matzen gesehen. Da weiß ich dann auch nicht, waren die in der Sendung? Sind die aus einer anderen? Das ist ja wie bei Stefan Raab auch. Ne? Da, wenn man ein Gast ist, weiß man auch nicht immer was über den Studiokanal und was später dann in der Sendung ist. Aber boah, ich muss da auch so lachen, weil einfach da die Emotionalität, die die beiden erzählen, fand ich auch zum Schreien. Oder auch Jan Böhmermann. Wahnsinn, was die manchmal machen. Also ich gucke querfeldein und nichts richtig, aber ich versuche auch nichts auszulassen.
Nee, ich finde, also was ich an dir schätze, und das meine ich als wirklich richtiges Kompliment, ist, wenn du in die Sendung kommst oder wenn wir uns treffen, du scheißt dir nix. Also weißt du, was ich meine? Du bist so, du gehst da rein und machst einfach. Und das finde ich bewundernswert. Und du hast auch eine extrem niedrige Hemmschwelle, oder nennt man das hohe Hemmschwelle, also dir ist es egal, du machst einfach, und das finde ich toll, das finde ich bewundernswert. Also du bist da nicht zu verkopft. Deswegen gibt es einfach auch Situationen, kann ich ja kurz mal sagen, weil ich das eingangs gesagt habe, als du, ich glaube, vorletzte Staffel Joko und Klaas dabei warst, da hast du überall auf die Garderoben Bild aus deinem neuen Kalender gehängt.
Ja.
Und ich fand es so geil, wo du, also du bist ja immer nackt in der Natur und dann eine Gurke in der Hand oder ein Baguette in der Hand. Ich das ist Wahnsinn, dass du das machst. Ich weiß auch nicht, wie kommst du auf so eine Idee?
Ja, dieser Nacktkalender, ich mache ihn nicht jedes Jahr. Ich habe ihn letztes Jahr einmal gemacht. Ja, es ist mit meiner Freundin entstanden tatsächlich. Ich dachte so, Mann, ich muss irgendwie Social Media mal irgendwie ein bisschen mehr machen. Was mache ich nur? Man will ja auch immer was beitragen. Man will ja nur nicht sich selbst zeigen. Das ist ja langweilig. Man will schon auch ein bisschen witzig sein, ein bisschen unterhalten. Und irgendwie sind wir dann auf diese Nacktfotoschiene gekommen. Und ja, nach 3-4 Mal, das hat natürlich gut funktioniert. Also, wenn man nackt ist, dann sind die Leute geschockt und man hat irgendwie ein Feedback. Also, aber es hat positiv gut funktioniert. Nicht nur der Klickzahlen wegen, sondern das hatte irgendwie einen guten Vibe. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, es muss ein Aktkalender her. Und das war das Ziel, ja. Und das haben wir dann auch gemacht.
Ich habe herzlich gelacht.
Ja, schön.
Über das kleine
dafür
Baguette.
Dafür war's da.
Ja, dafür war's da.
Ja, ich schäme mich zwar auch irgendwie immer noch für den Kalender, aber.
Du jetzt, also so wie du den verbreitet hast, nützt es nichts mehr. Den kennt jeder. Also du brauchst dich jetzt nicht mehr schämen, das Ding ist draußen. Das ist fertig, ja. Sozusagen.
Okay.
Aber
finde ich neue Sachen.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also noch nackter als nackt kann man ja eigentlich nicht werden. Aber Simon, was ich, weil ich glaube, wir müssen da auch nochmal unterscheiden, weil was wirklich spannend daran ist, du machst auf der einen Seite Nacktkalender, du gehst bis an die Schamgrenze, wenn du deine Comedy-Sachen drehst. Aber auf der anderen Seite beschäftigst du dich ja auch sehr viel mit gesellschaftskritischen Themen. Also du bist ja auch der Fake Trump sozusagen auf Facebook. Ist das für dich auch ganz wichtig, weil Comedy wird ja weltweit genutzt dafür, ob das jetzt Trevor Noah ist, ne, bei der Daily Show, oder man geht noch weiter, um ernste Themen einem breiten Publikum darzubieten. Worum geht's dir dabei und was ist dir daran so wichtig?
Also bin ich der Fake Trump? Das wusste ich noch gar nicht aus der Klarmobil-Kampagne. Das ist ja witzig. Weil ich den Trump gemacht habe, bin ich damals nicht in den Club gekommen. Ey, deine Trump-Imitation ist so schlecht, du kommst hier nicht rein in den Club. Aber mit der Creative meinte so, Simon, wenn du gleich Trump machst, dann unterschätze nicht die Scheißigkeit, mit der du es machen sollst. Es soll richtig scheiße werden. Ja, das war mir gelungen. Okay.
Wie,
ja,
du bist nicht in den Club reingekommen?
Ja, ich stand in der Schlange und dann hat mich der Türsteher gesehen und hat gesagt, ey, du da, ey, mit deinem Trump, ja, ich lass dich nicht rein. Was? Aber es war auch noch irgendwas.
Ja, ey, aber wie peinlich. Aber wie peinlich ist, also es war, du hattest nichts an, deswegen hat er nicht reingelassen und hat den anderen Grund gesucht, um dich rauszuhalten.
Ja, ich bin ja privat, bin ich immer so normalo-mäßig angezogen. So, du auch, Steven, oder wie würdest du es bezeichnen? Also ich hatte so eine Jacke und es war mehr die Fetischrichtung. Also er hatte mich auch zu Recht verwiesen.
Okay.
Oder, ja, also, ja, Winterjacke und, naja, gut, aber
Winterjacke und nichts drunter. Ja, nicht.
Tja, Jacke, Pullover, so ein Anorak, oder ich hatte einen Anorak an, Jeans, so, ich bin ja so, genau, also.
Aber es ist eigentlich cool, ja, dass wenn er dich dann als Fake Trump betitelt hat und rausgeschmissen hat, dann ist es da eigentlich perfekt, dann hast du alles richtig gemacht. Aber ist das wichtig?
Schon, zumindest habe ich eine gute Anekdote jetzt.
Genau, aber ist das was Wichtiges für dich, dass du Comedy auch nutzt, um ernstere Themen sozusagen nach außen zu kehren?
Ja, schon. Ich bin, und damit unterscheide ich mich vielleicht so von den Jüngeren, die ich eben so nannte, die so gerade mega am Start sind. Ich bin schon in den 2000ern ja so fernsehmäßig sozialisiert und ich finde, es darf auch einfach nur Unterhaltung sein. Einfach nur Quatsch. Das darf passieren. Aber natürlich muss man auch an die gesellschaftlichen Dinge denken. Das fällt mir ein bisschen schwerer, wenn ich keine Redaktion habe. Denn da das Maß zu finden und das Thema, das würde ich dann lieber in der Zusammenarbeit mit anderen. Ich bin jetzt ja auch gerade so ein bisschen Einzelkämpfer und da muss ich wirklich überlegen, so um was geht's mir? Und das ist immer noch gar nicht so leicht zu sagen, um was es einem persönlich geht. Ne? Ich meine, man geht aus dem Haus und also gerade bei uns hinterm Haus, da war so ein kleines Camp. Ja, da sind so 3-4 Leute, die sind obdachlos. Aus Osteuropa. So zeigt die ganze Bandbreite unserer gesellschaftlichen Misere auf. So, wo fange ich an zu helfen? Wo höre ich auf? Aus Osteuropa, was wollen die? Jetzt gibt's Flüchtlinge auf Lesbos und Afrika. Und wo fange ich eigentlich an? Ich weiß es manchmal auch nicht. Ich bin kontinuierlich bei Skate Aid, weil ich auch immer viel Skateboard BMX gefahren bin in der Jugend und ich irgendwie finde, okay, Sport, der leicht auszuüben ist, der ist gut in Brennpunkten, da mache ich mit und in diesen anderen Belangen bin ich manchmal einfach auch überfordert. Ey, wo fange ich an? Und du weißt auch, Steven, die Postings haben dann irgendwie 5 Likes, ne? Und denkt man so, man will ja auch dann damit die Menschen erreichen. Man will ja dann irgendwie
Feedback bekommen.
Eine Message. Feedback. Und das bleibt dann ja manchmal aus und das ist irgendwie auch nicht so leicht. Und man will aber auch eigentlich im Kern ja unterhalten, denn das ist ja der Beruf.
Das stimmt. Also ich glaube, ich finde auch ganz wichtig, dass es Unterhaltung nur zum Zwecke der Unterhaltung gibt. Es muss gar nicht immer ein tieferer Sinn dahinter stecken. Aber Comedy ist ja ein tolles Tool, um das im Prinzip auch zu machen. Ne? Also dass man sich an solchen Themen ein bisschen reibt und das vielleicht in ein anderes Licht rückt, um zu provozieren. Ich bin
hätte ich total Spaß dran, mit einem richtigen Team, mit einer richtigen Produktion auf jeden Fall, da diese etwas schmerzhaften Bereiche anzugehen.
Ja, ich meine, du gehst schon schmerzhaft in Bereiche, wo ich teilweise sage, wow, wie kommt es, dass du dich das traust? Aber ist es denn manchmal, also du hast ja eben so schön beschrieben beim Kalender, die Idee ist da und ist das dann ein schwieriger Weg bis zum Ergebnis oder ist die Idee da, das Ergebnis auch und danach denkst du so, wow, was habe ich da bloß getan? Oder ist das nie so?
Kalender war sogar leicht, weil meine Freundin hat die Fotos gemacht und die Umsetzung war nicht so schwierig und schwuppdiwupp.
Und schwuppdiwupp war es da.
Da war das Ding da. Ja, habe ich deine Frage beantwortet? Ich glaube, da war irgendwie noch eine...
Nein, nee, ich wollte nur wissen, ob es manchmal auch Situationen gibt, also in deiner Karriere bisher, wo du zurückblickst und sagst, oh, das tut mir im Nachhinein jetzt immer noch weh, dass ich das gemacht habe. Also ist dir was peinlich, also in dem Sinne, oder ist dir nichts, darf einem nichts peinlich sein in deinem Genre?
Nee, wenn ich meine, natürlich bin ich manchmal so normal peinlich wie jeder andere, ja, wenn ich irgendwie irgendwas sage, was ich nicht so ganz auf den Punkt empfinde, ja, das stört mich dann irgendwie, ja, oder wenn ich das Gefühl habe, so, das sind diese Nuancen, die wahrscheinlich da draußen kein Mensch mitkriegt, aber wenn ich die Verantwortung habe über die entsprechenden Sendeminuten, die Idee mitentwickelt habe, sie dargestellt habe und sie vernünftig dargestellt wurde, also beziehungsweise in der Post, nee, dann ist das Ding für mich auch
durch. Dann ist geritzt, der Butt gegeilt, wie man so schön sagt.
Bin ich eigentlich eher stolz drauf.
Ja, sollte man auch. Also finde ich, kann man ja auch.
Also man könnte jetzt auch meinen...
Ja, nee, sag.
Also dieses Riesenpimmel-Ding, ja, das wird ja auf meinem Grabstein stehen, ne? Ging mit dem Riesenpimmel in die Annalen ein, ja?
In die Annalen ein, ist okay, ja gut,
wenn du mal hier so einen blöden Gag zu platzieren. Nein, also ja. diese weiße Radlerhose, die mich nun mein Lebtag verfolgt. Und jetzt könnte man ja meinen, seitdem ich Vater bin, würde ich mich dafür plötzlich schämen, weil wahrscheinlich mein kleiner Sohn da dann auch irgendwann drauf angesprochen wird. Aber ganz ehrlich, ist ein Witz. Ist ein Gag. Es bin nicht ich selbst. Und er hat seinen Zweck erfüllt. Er hat wirklich viele Menschen zum Lachen gebracht. Und Punkt. Das darf es geben. Und hör mal, dein Papa hat damit das Geld verdient. Davon trägst du heute deine Jacke. Ja, oder ist das, ja. Ist das zu altbacken?
Nö, ist nicht zu altbacken. Aber ich finde schön, wie du es sagst. Ja, dein Papa hat einen Riesenpimmel, einen Gag gemacht, aber da... Deshalb hast du eine Jacke an heute. Nee, also ich finde, so kann man das ja machen. Also wie gesagt,
stark verkürzt, aber ja.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist immer schwierig, zurückzublicken und sich selber für etwas zu kritisieren. Ich meine, ich habe ja nun auch Sendungen gemacht, die, wie du so schön gesagt hast, auch in die Annalen eingehen werden und immer wieder rausgekramt werden. Aber das ist halt passiert, ne? Also zu dem Zeitpunkt war ich jünger, anders drauf und habe es gemacht, aber es gibt auch nichts, was ich total peinlich finde, also was mir unangenehm ist. Also klar, ich habe auch meine Peinlichkeiten vorgetragen und mir sind auch Peinlichkeiten passiert, aber das wäre absurd, so ranzugehen und so zurückzublicken. Und
MTV News, wie lange ist das eigentlich her?
Das war 1996 bis 99. Oh, ja,
so. Habe ich geguckt.
Ja, siehst du. Sag mal, Simon, ich finde, was ich ganz spannend finde, also neben den Sachen, die du beruflich machst, gibt es ein Hobby. Ich weiß nicht, ob du das immer noch betreibst, aber du bist ein Flatlander. Also du bist ein Flatlander-Fahrer. Machst du das immer noch? Also beschreib mal, was das genau ist.
Das ist BMX Freestyle auf völlig ebenem Boden. Ja. Genau, und dann ist eigentlich so, ich sag manchmal so, ist wie Breakdance mit einem BMX-Rad, ne? So auch subkulturell da auch irgendwie einzuordnen in diesem subversiven Sportgenre eigentlich. Aber ich bin auch Flatland, bin auch immer Street gefahren, so immer so beides. Hab eine Weile ausgesetzt, aber hätte mal wieder Lust. Der Sport ist nur so wahnsinnig zeitintensiv, dadurch, dass man wirklich eigentlich 5-6 Stunden die Kombinationen da, die Balance-Sachen üben muss. Und das habe ich nicht. Ich habe dann, wenn dann nur so eine Stunde, dann mache ich die Tricks, die ich schon 1992 gerollt bin. Und im besten Falle mache ich noch irgendwie ein 360 irgendwo rüber und ein Manual. Und das sind so Street-Tricks, 360, so Bunny-Hop 360 ist nicht so schwierig wie auf dem Skateboard ein Ollie 360, das ist ein klarer Unterschied, aber macht Spaß, ein bisschen hüpfen, Tail-Tap und tschüss. Mache ich immer noch, jetzt habe ich ein bisschen den Fuß kaputt, vorher war mein Handgelenk kaputt, das sind dann die Zipperlein, die so mit Mitte 40 kommen, die muss ich auch auskurieren, ja, aber ich habe eigentlich wieder Bock. Ich würde gern nochmal wieder auf.
Ja, dann musst du mal ein Video machen und mal zuschicken, weil ich finde das total spannend. Ich kann dir eine tolle Geschichte erzählen zu BMX. Es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob du den, der ist von 1983 mit Nicole Kidman unter anderem. Die BMX-Bande. Und ich muss dir jetzt eine geile Geschichte erzählen, weil darüber muss ich mich immer noch beeiern, weil Nicole Kidman war ja mal bei der Goldenen Kamera und dann hatten wir uns so eine Geschichte ausgedacht, dass ich sie über die Jahre halt immer wieder gestalkt habe, ne, um ein Interview mit ihr zu kriegen. Haben wir was bei den Oscars gedreht und haben mich in so Eyes Wide Shut-Szenen mit reingepackt. Unter anderem auch gibt es eine Szene in die BMX-Bande, da ist ein Typ, der steht vor ihr auf dem BMX-Fahrrad und mit ein bisschen Fantasie könntest du meinen, das bin ich als Teenager. Und das haben wir bei der Goldenen Kamera gezeigt und das hat dann die IMDb, die International Movie Database, aufgegriffen, weil sie dachten, ich bin wirklich in dem Film drin und haben das in meine Bio mit reingepackt. Und ich habe jetzt letztes Jahr Interviews gegeben für meine Synchronrolle in Spione Undercover und da kam auch ein Journalistenteam auf mich zu und meinte zu mir so, ja, sag mal, du hast ja schon ziemlich früh angefangen, auch mit der Schauspielerei, damals mit Nicole Kidman in die BMX-Bande. Und ich hab's dann irgendwie nach 5 Minuten habe ich es aufgelöst, dass das natürlich alles nur ein Fake war, aber das war so großartig. Wie schnell das so eine absurde Form annimmt und die Leute dann wirklich gedacht haben, ich war in der BMX-Bande. Hätte ich Bock drauf gehabt, aber war ich leider nie. Also BMX, BMX-Radfahren finde ich auch super. Das habe ich früher so gerne gemacht. Ich muss dir jetzt sagen, damals war es cool, den Sitz niedrig zu halten und so zu fahren. Jetzt, in meinem Alter, ist es schwierig. Also draufsetzen kann ich mich und fahren immer noch, aber wenn ich dann wieder aufstehen muss, dann denke ich so, Halleluja, meine Knie haben schon ein bisschen was gesehen in der Vergangenheit.
Ja.
Aber ich komme irgendwann mal zu dir zum Flatlandern.
Wir haben auch so einen schönen Datenverquerer bei uns in der Familie. Und zwar haben Thilo und ich bei einem Wettbewerb bei RTL Kino, das gab es 1996, mitgemacht, haben unseren eigenen James-Bond-Film gedreht. Und Thilo hat eine Statistenrolle bei Tomorrow Never Dies gewonnen.
Oh!
Bei dem Bond. Wir sind beide nach London geflogen. Er zu den Dreharbeiten, ich nicht. Ich war immerhin im Hotel in Kensington, habe die Nähe des Doppel-Null-Agenten gespürt. Und er ist leider nicht zu sehen im Film. Aber dann kam ein Buch raus, deutsches James-Bond-Buch. Und da stehen alle deutschen James-Bond-Darsteller drin. So also auch alle Statisten. Und Thilo ist los, hat sich das Buch gekauft. Und wer stand drin? Simon Gose, Johann.
Ach, Quatsch. Echt?
Jo. Oh, und da hat sich Thilo so drüber geärgert. Und dann hat er den Autor angerufen oder E-Mail, ich weiß nicht, wie man es gemacht hat. Und dann hat gesagt, ja, also das war ich. Ja. Und dann hat der Autor gesagt, okay, merke ich vor für die zweite Auflage. Und dann hat Thilo mir sein James-Buch. Dann hat Thilo mir sein James-Bond-Buch geschenkt und wartet wahrscheinlich seitdem auf die zweite Auflage. Aber jetzt habe ich hier zu Hause. Du hast den IMDb-Eintrag. Das ist natürlich etwas besser, eine etwas klarere Referenz. Aber ich habe dieses James-Bond-Buch, wo ich ein deutscher Darsteller bin.
Ah, cool. Ja, ich weiß nicht mehr, ob das bei IMDb noch drinsteht, aber es stand damals auf jeden Fall drin. Aber bei James Bond ist natürlich auch gut. Warum machst du keine Filme? Wann drehst du nicht einen Film?
Wie fängt man da an? Also meinst du so einen Spielfilm?
Ja.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin, glaube ich, kein großer Geschichtenerzähler. Ich bin dann doch, ich nenne es jetzt mal ein bisschen klein, Witzeerzähler. Etwas größer ausgedrückt, ich habe bestimmt ein Gespür für Situationen, für Moderationen, für komische Situationen. Das ist super, ja. Immer wenn ich vor der Kamera bin oder wenn eine Kamera dabei ist, fällt mir immer was ein. Aber das sind dann immer so kürzere Stücke. Ja, ich habe ein Drehbuch geschrieben, das stimmt schon. Dann braucht man aber eine Förderung und dann muss man das und solche Sachen alle und ich weiß auch nicht, aber vielleicht, ja, nee, tja, man braucht irgendwie ein Team von Leuten dann, ne, und ich bin immer so freiberuflich, Einzeltäter.
Also fällt es dir schwer, in einem Team zu arbeiten oder hast du noch nicht das richtige Team gefunden?
Nee, ich bin sehr teamfähig, behaupte ich von mir, ne? Keiner um mich herum gerade. Aber naja, ich hatte ja irgendwie mit Comedy Street angefangen und 7 Staffeln gemacht und Elton vs. Simon und da waren natürlich immer bezahlte Redaktionen. Die waren aber nicht von mir bezahlt, ne? Ich war ja dann nur Darsteller, sage ich mal. Und habe da ja auch nicht irgendwie eine eigene Produktionsfirma gegründet oder ein Autorenbüro. Und ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was dann das Ganze schwerer macht irgendwie, ne? Dass man so ein paar Autoren hat, mit denen man sich die Sachen zusammenschmeißt. Da muss ich mal überlegen.
Gemeinschaftlich brainstormen macht immer am allermeisten Sinn.
Ist immer das Stärkste dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Du, ich würde jetzt gerne eine kleine Spielrunde mit dir spielen. Und zwar stelle ich Behauptungen auf und du musst sie widerlegen oder versuchen, dich zu erklären. Ja? Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch nie ganz nackt vor der Kamera gepostet.
Doch, habe ich. Nee, verdammt, jetzt habe ich das Spiel nicht verstanden. Ich muss sie erklären. Sie erklären, ne?
Ja, genau. Also ich stelle Behauptungen auf, also aus deiner Sicht, und du musst sie widerlegen oder dich erklären, warum du es gemacht hast.
Elton versus Simon, wer kann besser Akt malen? Ich stand wahrscheinlich eine Stunde splitterfasernackt vor der Kamera. Aber ich wurde verpixelt.
Ja, aber also im Studio standst du?
Im Studio nicht, nee, das war eine Matz.
Achso, okay.
Vor 8, 9 Leuten war ich da.
Und wie war das für dich?
Ja, also wenn man dann nackt ist, ist es irgendwie auch egal, waren nur Kerle da. War auch kleines Team, 8, 9 Leute, glaube ich, stimmt nicht. Kamera, 2 Leute, Realisation, Elton war auch nackt.
Elton war beim Malen nackt?
Mhm.
Echt?
Wer kann besser Akt malen? Das war so eine Matz bei Elton vs. Simon die Show.
Ja, ich weiß, die kenne ich noch, aber ich wusste nicht. Also Elton war nackt, hat dich gemalt und du warst nackt und wurdest von Elton nackt gemalt.
Also er war angezogen, als er mich gemalt hat und dann hinterher war er nackt, als ich ihn gemalt habe. Also war einer angezogen, einer nackt. Wer kann besser Akt malen?
Und wie schwierig war das, sich komplett auszuziehen? Oder ging ja, das, war das ratzefatze?
Also irgendwie, als ich dann nackt war, war es irgendwie total egal. Aber der Moment natürlich, die Überwindung, ist ja oft so, ne? Nur die Überwindung. Und dann, wurscht. Irgendwie sehen ja auch alle, die anderen Kerle sehen ja auch irgendwie alle so aus.
Ja, logisch, ne? Logisch.
Ja.
Nächste Behauptung. Ich habe mein Kind noch nie irgendwo vergessen.
Ja, Ich muss belegen oder ich muss die Behauptung, ich muss, wie war noch das Spiel?
Also, du widerlegst sie oder du erklärst dich, weil ich meine, auf Instagram ja. Postest du ja die großartigsten Bilder als verantwortungsloser Vater.
Jetzt raff ich's erst.
Ja, genau.
Habe ich noch nie irgendwo vergessen. Ich weiß auch nicht. Väterlicher Instinkt, also das ist irgendwie Eigenfleisch und Blut. Das passiert mir nicht. Genau, die Bilder auf Insta, ja, die sind, lassen auf was anderes schließen.
Aber kriegst du da richtig manchmal Ärger für? Also ich find's ja so absurd, manchmal, was ich dann für Mails kriege über meine Social-Media-Kanäle, wenn ich da irgendwas schreibe und ich denke immer so, also ein bisschen, also kennt ihr das Wort Ironie oder Veräpplung? Also ihr glaubt da nicht, dass ich das im Ernst mache. Ist das bei dir so oder verstehen das alle?
Es verstehen alle.
Oh, das ist doch gut. Dann sind meine, ja. Dann habe ich einfach verirrte Blindgänger, die bei mir dann zwischendurch raufgucken.
Also es gibt immer auch viele Kommentare unter meinen Bildern, die dann irgendwie so andeuten, um Gottes Willen, was gibt's jetzt für einen Shitstorm? Aber der Shitstorm bleibt aus, also irgendwie ist das klar. Habe ich Glück gehabt. Aber mein Insta-Account ist auch nicht so ein krasses Massenphänomen, um es mal zu sagen. Sind ja doch alles überschaubar viele Leute. Und dabei, das ist ein guter Vibe.
Ich habe keine Hamsterkäufe während Corona gemacht.
Ja, weil das Klopapier auch schon ausverkauft war.
Aber du hast welche gemacht oder du hättest gerne welche gemacht. Also du hast dich davon nicht anstecken lassen.
Klopapier habe ich auch erst belächelt. Dann fand ich es auch gar nicht mehr, waren auch alle Witze waren auserzählt. Und dann bin ich aber wirklich in 3 Supermärkte, weil wir es brauchten. Und es war einfach nicht da. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Da war so ein Moment, weiß ich nicht, wenn ich vor einem vollen Regal Klopapier dann gestanden hätte, hätte ich auf jeden Fall mehr gekauft, als ich sonst gekauft hätte. Aber so richtig Prepper-mäßig auch nicht.
Ey, mir hat mein Bruder damals, also was heißt damals, es ist ja noch nicht zu Ende, aber mir hat mein Bruder Klopapier mitgebracht, weil er irgendwann meinte so, ich gehe jetzt los, kann ich dir irgendwas mitbringen? Und dann meinte ich so, ja, Klopapier. Und dann ist er auch in 3 Supermärkte gegangen, hat kein Klopapier mehr gekriegt. Ist auch so absurd. Da gibt's ja auch diesen schönen Einspielfilm von diesen 2, keine Ahnung, mexikanischen Kommentatoren, wo der eine zum anderen sagt, ey, wir in Mexiko, in der Corona-Zeit horten Drogen und Nutten und die Deutschen horten Klopapier. Also so eine kleine Komödie, da ein bisschen überzogen.
Ja,
ich habe noch nie Clips. Ich habe noch nie einen Job angenommen, von dem ich nicht überzeugt war.
Ja, das ist schon so, aber ich habe mich doch auch öfter mal überzeugen lassen. Und das ist auch nicht verkehrt. Also weil ich, also ein Management habe ich schon ein Team und kann mich immer mit denen beratschlagen und auch inhaltlich. Und ja, aber wenn ich mich dafür entschieden habe, dann bin ich auch überzeugt von den Jobs und dann beiße ich mir hinterher dafür nicht in den Arsch.
Ich habe noch nie meine eigene Grenze an Peinlichkeit überschritten.
Peinlich. Doch, das habe ich leider schon mit dem Kalender. Da sind ein paar Bilder, die finde ich einfach entsetzlich peinlich. Die habe ich dann nur reingenommen, weil meine Freundin die lustig fand. Und
welches
ich dachte
denn?
Mir, wenn's,
ich kenne ja alle Bilder.
Ich da so im Wald bin, das finde ich so schrecklich. Ich bin im Wald und davor ist nur so ein Baumstamm. Also das ist ein entsetzliches Bild. Ich wollte da eigentlich auch noch so eine ganz andere Sache im Wald machen mit so Neandertaler. Ich wollte sonst Science-Fiction-Neandertaler werden. Nackter Science-Fiction-Neandertaler. Aber meine Freundin
meinte, das wäre weniger peinlich gewesen.
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist dann wieder wahrscheinlich mehr so Comedy, dass ich das Gefühl habe, ich zeige da was meiner Person fernliegt. Aber ich, so nackt, mit so einem Baumstamm davor, finde ich schrecklich. Das ist ein schrecklich peinliches Bild. Also, ich habe es auch nicht gepostet.
Aber es gab auch mal so einen Clip, da hast du Betten im Laden auf Sextauglichkeit getestet. Aber das hat dich dann nicht so gestört.
Nee, das fand ich so naheliegend eigentlich.
Okay.
Ja, das war so ein Gag, den hatte ich noch in der Schublade und ich dachte mir, komm, guck mal, jetzt ist alles immer mit schweren Themen und Relevanz und alles so PC. Jetzt machst du mal wieder ein bisschen versauten Kram. Die Leute lachen bei Zoten, liefere es ihnen und naja gut, die Sendung hat, glaube ich, nicht so hart funktioniert. Da waren auch ein paar Beiträge dabei. Aua, 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 aua.
Ja?
Und ich war auch dabei. Ich fand es eigentlich so okay.
Ich habe noch nie länger als 15 Minuten geduscht.
Ja, das stimmt. Stimmt, habe ich wahrscheinlich 15 Minuten. Das ist lang. Ja, weil
mir
dann
kommen
auch
doch die besten Ideen.
Wird.
Ja, aber die kommen doch, du hast mal gesagt, unter der Dusche kommen dir bekanntlich die meisten Ideen. Oder ist das gar nicht so?
Habe ich das gesagt?
Ja.
Habe ich wahrscheinlich aber auch in dem Sinn gemeint, dass man das nicht vorhersehen kann, wann kommen die, wann die besten Ideen kommen mögen. Unter der Dusche, echt? Oh, ich habe eben geduscht, ich hatte keine einzige Idee. Von wann ist die Aussage? Ich muss an mir arbeiten.
Damals warst du 12. Nee, mir kommt ja zum Beispiel, wenn ich anfange, endlich einzuschlafen, spätabends, dann kriege ich, wenn mein Kopf ausschaltet, dann kriege ich immer gute Ideen. Ich habe mir deswegen mal angewöhnt, was zu schreiben, neben das Bett zu legen, weil ich mich sonst ärgere, dass ich es vergesse. Weil wenn ich dann nämlich aufstehe und in die Küche gehe und das aufschreibe oder ins Wohnzimmer, dann bin ich wach und kann nicht wieder einpennen. Das nervt mich dann immer.
Ah, und kannst du dann so schreiben, dass du kein Licht anmachen musst? Weil es ist immer so blöd, ich tippe das in mein Handy ein, aber dann ist ja dieser blaue Bildschirm, der macht einen dann auch wieder wach.
Genau. Nee, also ich sag's mal so, ich versuche es, aber ich habe auch schon häufig am nächsten Morgen auf den Blog geguckt und gedacht so, Alter, was wolltest du denn da schreiben? Das macht überhaupt keinen Sinn oder ich konnte es nicht entziffern. Und dann ärgere ich mich noch mehr, weil ich meine Idee sozusagen verhunzt habe. Simon, es gibt so eine schöne Rubrik bei uns, die heißt Words of Wisdom. Und du bist ja eben auch schon lange unterwegs in dieser Branche und da geht's so ein bisschen darum herauszufinden, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also zum Beispiel, was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen, würdest du sagen?
Dass das Ziel über allem stand. Es ging nur ums Ziel, alles andere war egal. Haushalt, Ernährung, Frauen, alles egal, ging nur ums Ziel.
Echt? Also warst du da so kompromisslos und hast gesagt, ich schmeiß alles in eine Waagschale? Und hast du denn das Ziel immer erreicht oder gibt es noch ein Ziel, das du erreichen willst?
Ich habe doch einige Ziele erreicht, aber natürlich nicht alle. Jetzt Status quo würde ich doch auch, da ist auch schon wieder ein Ziel, was ich gerne erreichen würde. Also ich würde gerne da mal wieder was Größeres machen, was irgendwie schön matcht mit meiner Figur. Mit meiner Person, nicht meiner Figur. Mit meiner Figur klang gerade ein bisschen komisch. Mit meiner Person. Da bin ich noch nicht müde. Da bin ich noch nicht fertig. Mal gucken, ob das Glück einem hold ist oder nicht. Aber so rückwirkend, ich habe dann nur irgendwann erkannt, dass jetzt, wenn man das Ziel immer in Richtung Arbeit legt, das ist auch ein Holzweg. Denn ich habe auch alles vergeigt, was so nebenher lief. Und dann habe ich irgendwann mich glücklicherweise wieder verliebt und dann habe ich mein Ziel einfach mal anders gesetzt und habe gesagt, so, diese Frau ist jetzt mein Ziel. Job, weiß ich auch nicht, muss irgendwie funktionieren, aber es geht mir jetzt um diese Frau. Das muss jetzt irgendwie, das ist meine letzte Chance, klingt nicht, aber es ist eine gute Chance, um hier mal im Leben was zu verändern und weiterzukommen. Und das Ziel habe ich dann erreicht und da war ich sehr glücklich drüber.
Auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können?
Da habe ich gerade keinen im Ohr.
Aber gibt es einen Ratschlag, der dir geholfen hat? Also ein wertvoller Ratschlag?
Ist immer so eine Sache. Ich bin da auch immer so ein Typ. Ich muss am eigenen Leib erleben. Sonst kann ich nicht so wirklich. Es waren ganz viele Leute da, die mir ganz viel so auf ihre Art erklärt haben. Da hatte ich einfach Glück, dass ich ja immer viel mit Stefan Raab, so viel war es auch nicht, aber ich habe ihn schon öfter mal getroffen und manchmal hat der schon auch mal einen Ratschlag rausgehauen, aber mit Harpe Kerkeling hatte ich eine recht intensive Phase für Horst Schlemmer, Ich kandidiere, und mit Hugo Egon Balder habe ich auch eine Staffel gedreht, eine Sketchshow, und auch mit Dieter Hallervorden habe ich gedreht, und das sind ja schon wirklich große Urgesteine der deutschen Unterhaltung, und da konnte man sich immer ganz schön viel bei abgucken.
Inwiefern? Also du hast sie beobachtet oder hast du sie auch gefragt?
Ich habe sie auch gefragt. Ja, wenn es mich, ich glaube, bei Stefan Raab, das ist jetzt nicht so eine Plaudertasche. Ja, da muss man dann schon ein bisschen gucken. Da kann man nur die eine Frage stellen, die einem wichtig ist. Ja, mit Hugo, den konnte ich wirklich alles fragen und der hat mich einfach so beeindruckt, wie er ist ja nun wirklich durch und durch Fernsehmensch, aber klar auch Comedy-Mensch, und wie der einfach so mit den Leuten umging, das hat mich total beeindruckt. Ich saß mit ihm im ICE und da kam so jemand, der hat ihn angesprochen. Und ich fand es so doof, wie der den Hugo angesprochen hat, nämlich mit den Worten, ja, Sie, ich kenne Sie ja nicht persönlich, aber meine Freundin ist Fan von Ihnen, ich kenne Sie ja nicht, würden Sie ein Autogramm schreiben für meine Freundin? Und Hugo so, ja klar. Aber ich fand das so doof, ja, ich kenne Sie ja nicht, aber, ja, wenn er ihn nicht kennt, er hat ihn doch erkannt. Also ich konnte mich drüber ärgern, ja. Aber diese Lässigkeit einfach so, weiß der Geier, was diesem Kerl da irgendwie in seiner Anmoderation, in seiner Anfrage durch den Kopf schwirrte.
Gar nix.
Mein Gott, ist doch wurscht. Gar nichts, ja. Ja, was willst du machen? Also freundlich sein und auch so ein Hugo, der, wir sind dann irgendwie spät abends am Hauptbahnhof angekommen in Köln um 11:30. Ja, da war kein Bodyguard oder so. Ja, Jacke an. Der ging einfach so nach Hause, vielleicht Taxi. Hat auch immer den Limousinenservice immer noch extra Trinkgeld gegeben. Ja, er hatte am besten verdient am Set, ne? Und die nicht. Und das hat mich alles total beeindruckt. Mit seiner Lässigkeit. Vielleicht war das auch so ein bisschen, der ist ja so ein Musiker. Vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Rock'n'Roll-Attitüde. Ein Typ, der mich echt beeindruckt hat.
Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Ja, alles, was man so aus freien Stücken macht, ne? Ich finde, im Job sollte es schon Standards geben, wenn jeder bezahlt wird. Aber so privat, wenn man im Fernsehen so total omnipräsent ist, dann verliert man das Gefühl dafür, was bei Menschen vom Herzen kommt und was eigentlich nur kommt, weil man halt der aus dem Fernsehen ist. So, aber wenn man dann mal irgendwie so ein bisschen mal weg von der Bildfläche ist, das bleibt ja leider nicht aus in dieser Branche,
ja,
dann kriegt man plötzlich mit, was hier überhaupt nicht selbstverständlich ist und wie ein Handwerker reagiert, der gerade ausgebucht ist und einfach gerade keinen Bock auf einen hat. Ne?
Mhm.
So, das sind interessante Lehren. Also eigentlich aus der Erfolglosigkeit lernt man viel, viel, viel mehr. Also das ist das auch, was einen zum Menschen macht oder einem selber am Charakter feilt. Also selbstverständlich ist für mich da wirklich sehr wenig. Ich freue mich über viele Gesten, die nicht im Zusammenhang mit dem Fernsehkram stehen.
Das muss nee, ich dazu sagen. Nee, das glaube ich. Ja.
Das tritt immer so Sachen los. Ja, das ist ja das Ding, das wirst du ja auch kennen, Steven, als Fernsehgesicht ist man ja mit vielen Sachen tagtäglich konfrontiert. Also jetzt gerade ist ja bei mir ganz easy, aber dann ist irgendeine Ausstrahlung da und dann ist es da wieder. Zum Beispiel, die Leute glauben ja hinter einem Rücken, zum Beispiel hinter meinem Rücken, über mich reden zu können. Ja, aber ich habe ja aus den 10 Jahren, wo ich permanent in der Glotze war, hatte ich ja ständig Leute, die hinter meinem Rücken über mich geredet haben. Also höre ich das.
Ja, ich auch.
So, meine Antennen kriegen das mit. Ich kriege das auch mit, wenn die Leute mich googeln. Ich sehe es an einer Geste. Die Leute denken natürlich, ich kann ja nicht auf den Bildschirm gucken. Ich kann es nicht wissen. Ich sehe es. Es tut mir leid, ich sehe es einfach. Ich sehe, ich weiß, wirklich, das mag ich nicht, wenn eine Frau, die sich wohlmöglich als attraktiv empfindet, ihr gutes Recht, sich mir gegenüber interessant machen will mit den Worten, ich kenne dich ja nicht, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was du machst, ich weiß nicht, wer du bist. Wo ich denke, du würdest es nicht erwähnen, wenn du mich nicht kennen würdest. Du würdest es einfach nicht erwähnen. So, warum? Warum hier dieses Geplänkel, dieses Gelaber? Ich möchte dir diese Aufmerksamkeit jetzt gerade nicht geben. Also red vernünftig mit mir. Ich bin halt öfter mal in der Glotze. Ich bin prominent, ja. Hat ja auch nicht immer nur Vorteile. Deswegen bin ich jetzt ja hier gerade nicht der, weiß ich nicht. Also es ist ja oft auch sehr weit weg von mir, das, was meine Außenwirkung dann ausmacht über ein Medium.
Aber das heißt, als Selbstverständlichkeit nimmst du nicht hin, dass etwas erfolgreich ist, sondern du hast gerade gesagt, aus der Erfolglosigkeit oder aus dem nicht vorhandenen Erfolg schöpfst du mehr und deswegen weißt du auch, dass der Rest nicht selbstverständlich ist.
Jo. Und ich finde Erfolg ganz schwierig, auch jetzt gerade, ist ein bisschen unserem Überangebot geschuldet und man guckt ja schon manchmal die Quoten an und die Zuschauerzahlen und denkt so, es ist ja schon ein bisschen weniger, man muss sich den Kuchen da teilen mit den Streamingdiensten und den Spartenkanälen und mit wem auch immer. Es ist schon echt schwierig, Erfolg zu haben im Bewegtbildbereich dieser Tage, finde ich. Also die Konkurrenz ist echt krass, global, ja, und gut.
Ja. Die ist riesig. Wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest, was für einer wäre das und warum?
Und den Job kann ich mir aber aussuchen?
Ja.
Oh, dann wäre ich so ein Wissenschaftler, der irgendwie was zur Klimakatastrophe beitragen würde.
Okay. Und warum machst du das nicht?
Ja, da fehlt mir einfach der Intellekt.
Ja, aber ich meine, also wenn du dir...
Die erste Antwort, die kurz ist.
Ja, okay, aber also das heißt, du würdest gerne etwas erfinden, was den Klimawandel entschleunigt und uns eine sichere Zukunft beschert. Aber es gibt ja auch Menschen, sage ich jetzt mal, wie Greta Thunberg oder Greta Thunberg, die ja keine Wissenschaftlerin ist. Also ist das ein Thema, was dich umtreibt?
Ist es absolut. Greta Thunberg hat aber auch wirklich eine überdurchschnittliche Intelligenz, die sie einzusetzen weiß. Und natürlich dadurch, dass sie so ein junges Mädchen ist, auch eine Aufmerksamkeit. Ich wäre einfach nicht so eine Rednerin wie sie. Ich bin nicht in der Lage, da so Massen zu mobilisieren. Also es ist ein bisschen schwierig. Ne? Man sitzt so in seinem eigenen Haus. Also ich versuche mich natürlich zu reflektieren und gucke, was ich so für Fähigkeiten habe. Aber Man muss auch realistisch bleiben. Also Biologie hat mich nie interessiert, Physik, also Naturwissenschaften haben mich nie interessiert. Aber wenn ich so klammheimlich, also wenn ich manchmal so darüber nachdenke, was das Größte wäre, was mein Sohn mal erreichen könnte, dann wäre das irgendwie sowas. Wie ein Denker oder ein Wissenschaftler, der da die Menschheit aus dieser Misere, um Gottes Willen, lieber Sohn, wenn du das 20 Jahren hörst, also kein Erwartungsdruck, nur diese Probleme, die wir selber verbockt haben, ja, die dir jetzt immer noch zu Füßen liegen, vor den Füßen liegen, die wünschen wir uns doch schon manchmal beiseite.
Definitiv. Ich glaube, das ist etwas, was wir angehen müssen, was mich auch total umtreibt und auch extrem frustriert. Aber das ist, glaube ich, nicht nur, dass wir unseren Planeten wehtun, sondern auch, was politisch abgeht, gesellschaftlich. Wir sind da an einem großen Scheideweg. Aber bevor wir das Fass aufmachen, das können wir beim nächsten Mal diskutieren, wenn wir uns zum BMX-Radfahren treffen. Die letzte Frage an dich, lieber Simon. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh.
Sehr schön. Ein großartiger Film übrigens. Ein großartiger Film. Simon, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut und ich drück dir die Daumen, dass das, was du dir vorstellst, bald passiert und vor allen Dingen schön, dass du die Liebe gefunden hast und vor allen Dingen einen ganz bezaubernden kleinen Buben in deine Arme schließen kannst gleich wieder. Also bis zum nächsten Mal. Danke dir, lieber Simon.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gespräch.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney Plus. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltung streamen zu jeder Zeit, an jedem Ort.